Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Das ist dein Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Mein Name ist immer noch Kolja Barkorn und hier spreche ich regelmäßig über das Thema finanzielle Freiheit, Aktien, Börse, Kapitalismus und vor allem aus der Sicht von langfristigen Buy-and-Hold-Anlegern, berichte aber auch immer wieder von persönlichen Erfahrungen, von anderen alternativen Strategien, die ich auch in meinem unternehmerischen Umfeld umsetze und die auch indirekt mit dem Investment zu tun haben. Und es geht immer darum, mehr finanziellen Spielraum aufzubauen, mehr finanzielle Freiheit zu erreichen und das Ganze nicht durch Rumjammern auf andere abzuschieben, sondern die Eigenverantwortung ganz hoch zu stellen und somit auch die Freiheit, die ja so unglaublich wichtig für uns ist. Heute haben wir gleich 5 Themen und zwar sind das alles Themen, die in unserer Aktien mit Kopf Community Gruppe auf Facebook gestellt wurden. Ich hatte heute Morgen eine kleine Aktion gestartet, wo ich euch gefragt habe, was wollt ihr heute hören, und es gab sehr viele Vorschläge. Ich werde mir nicht alle für heute rausnehmen, sondern nur hier insgesamt 5 Themen heute ansprechen und die nächsten kommen dann im nächsten Podcast nächste Woche. Und zwar geht es erstens über Immobilien im Ausland. Ich wohne ja schon 1,5 Jahre auf der Insel Mallorca und da hat uns der Thorsten gefragt, ja, wie ist das denn jetzt mit dir in den Immobilien im Ausland? Was beachtest du in Spanien und so weiter und so fort? Und von ihm kommt auch gleich das nächste Thema, was ich spreche, und zwar Eigenschaften eines Investors. Ja, das ist das nächste Thema, über das ich heute spreche. Dann geht es um eine spannende Frage, und zwar möchte Sam wissen, ob es mit 5.000 Euro besser ist, eine Einmalanlage zu machen oder lieber eine 300 Euro monatliche Sparplanrate auszuführen. Da wollte er meine Meinung zuhören, das werde ich auch in diesem Podcast machen. Dann geht es um ein sehr spannendes und aktuelles Thema, nämlich, und das kam in diesem Fall von unserem Community-Mitglied SVC, was auch immer, Terrorismus und seine Folgen für die freie Marktwirtschaft. Dazu wollte ich ja auch mal schon lange etwas machen. Eignet sich hier nicht so gut. Ich mache das in diesem Podcast heute, und zwar, ja, was hat das eigentlich für Auswirkungen, der Terror auf unsere freie Marktwirtschaft, und was ist da meine Meinung zu? Und dann haben wir noch ein weiteres Thema, und zwar kommt das von Marco, der gefragt hat, wie kann ich eigentlich die Lust am Geld ausgeben behalten, um mich weiterhin auch frei zu fühlen? Also nicht jedes irrationale Geld ausgeben sofort immer überdenken, ja, aber trotzdem eben meine finanzielle Freiheit nicht aus den Augen verlieren. Und diese Themen werde ich heute ansprechen, und da das ja so einige sind, fangen wir auch gleich mal an, und zwar als erstes mal mit dem Immobilien. Grundsätzlich, ich kann nur etwas sagen bei Immobilien, wenn es um die Börse geht, also Real Estate Investment Trusts und so weiter, ein bisschen was über offene Immobilienfonds weiß ich auch und so, und Immobilienaktiengesellschaften besitze ich auch einige, aber, also Anteile an diesen, leider nicht komplette Aktiengesellschaften, aber Anteile an Immobilienaktiengesellschaften habe ich in meinem Depot und auch ein paar REITs, ist ja ein kleiner Unterschied, also jeder REIT ist auch gleichzeitig eine Aktiengesellschaft, aber nicht jede Immobilienaktiengesellschaft ist gleichzeitig auch ein REIT. Und wenn ihr möchtet, kann ich mal einen kompletten Podcast nur zu diesem Thema machen. Bei Immobilien im Ausland habe ich allerdings, was das Kaufen und Verkaufen von Immobilien gilt, beispielsweise jetzt hier auf Mallorca irgendwelche Fincas zu kaufen und dann weiter zu vermieten oder so, davon habe ich keine Ahnung. Da möchte ich mich auch gar nicht groß zu äußern, weil ich einfach kein Experte bin. Ich miete hier auf der Insel eine Wohnung, und dazu könnte ich euch aber, falls ihr auch darüber nachdenkt, mal in Zukunft irgendwann auszuwandern, vielleicht sogar auch nach Mallorca, kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Die Strecke nach Deutschland ist auch immer nicht so weit. Ja, man kann innerhalb von 2 Stunden bin ich in Stuttgart. Jetzt ist ja demnächst die Börse, die Investmesse. Da werde ich auch beide Tage übrigens sein, und da könnt ihr mich auch gerne treffen. Aber das ist immer ganz cool. Wir wollten deswegen nicht weiter wegziehen. Und wir haben schon einige Sachen hier aufgeschrieben. Und zwar das Erste, was man wissen sollte, wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Insel wandern will wie Mallorca, man sollte die Wohnungssuche nach der Miete nicht im Sommer unbedingt machen. Weil im Sommer ist es natürlich so, viele, viele Immobilien auf der Insel sind ferienvermietet. egal ob jetzt Airbnb oder ob über einen anderen Anbieter oder auch ob über ein oder zwei Monate. Das heißt, hier gibt es aktuell immer eine Saison und die geht generell von Juni bis Ende August. Manche würden noch sagen, ja, so bis Mitte September, aber eigentlich so Juni, Juli, August sind eigentlich so die Hauptsaison. Und in dieser Zeit sind natürlich Preise für alles Mögliche viel höher und man wird auch generell viel weniger Wohnungen für eine Langzeitmiete finden, weil viele dann im Sommer natürlich ihre Immobilien auch kurzzeitig immer vermieten und dann erst, wenn die Saison vorbei ist, wieder einige Angebote mehr auch zur Langzeitmiete drin haben. Das heißt, wir haben nicht im Sommer gesucht, also wir haben zwar auch immer wieder geguckt und uns natürlich orientiert, wo wollen wir da wohnen, wo wollen wir eher nicht wohnen, wie sind da so die Preise und so weiter. Und aber im Sommer sollte man jedenfalls nicht anmieten irgendetwas zur Ferienfamilie, zur Langzeitmiete, weil man erstens halt viel weniger findet. Und das ist im Prinzip ähnlich wie bei vielen Sachen immer. Wenn es ein geringeres Angebot gibt, hast du meistens halt einfach höhere Preise. So simple basic economics, ja. Dann, was wir noch beachtet haben, das ist natürlich einer der wichtigsten Dinge überhaupt, sind die Prioritäten, was man überhaupt möchte. Bei mir war das wirklich einer der wichtigsten Sachen überhaupt. Ich will am Meer wohnen und zwar mit Meerblick. Ja, ich habe mir immer gedacht, ich will nicht auf eine Insel ziehen und so lange habe ich dafür gearbeitet und so weiter. Da will ich nicht irgendwo in der Inselmitte wohnen, ja, wo ich dann ja kein Meer habe, weil dann kann ich auch in Deutschland bleiben. Ja, ich weiß, man kann trotzdem mit 10 Minuten im Auto irgendwie oder 20 Minuten ist man trotzdem da, aber ich habe gesagt, nein, das ist die erste Priorität von mir und da bin ich mir auch bewusst, dass man dann mehr Geld zahlen muss und so weiter, aber das ist ganz wichtig, das war eine Priorität. Dann eine andere Priorität war, wir wollen halt nicht so weit weg von Palma, ja, das heißt, die Hauptstadt von Mallorca, 400.000 Einwohner, da kann man wirklich auch viel erleben, die haben alles, was das Herz begehrt, ja, also angefangen von Kinos, Wasserparks und weiß was ich alles, Aquarium, ihr habt wirklich alles in Palma, was man auch in so einer typisch deutschen, mittelgroßen Stadt jetzt hat, vergleichbar, was ist denn eigentlich vergleichbar mit Einwohnern, ich würde mal sagen, ja, Stuttgart ist schon, glaube ich, noch ein bisschen größer als Palma, aber 400.000 Einwohner jedenfalls, könnt ihr ja selber euch mal ein Bild machen, wenn ihr hier seid. Und je weiter ihr wegkommt von Palma, vor allem in Richtung Osten, desto günstiger wird natürlich auch die Miete. Okay? Und das ist natürlich auch so eine Sache. Man muss also immer Prioritäten setzen. Mit wem zieht man überhaupt aus oder wandert man aus? Und was sind da die Prioritäten? Wenn ihr zum Beispiel jetzt in Deutschland wohnt und ihr seid schon finanziell frei, guckt euch mal um, was im Osten der Insel alles zu haben ist an Immobilien zur Miete. Also ich kann nur sagen, ich habe ja vorher in Berlin gewohnt und Berlin ist ja im Vergleich, was man immer so hört, mit Hamburg oder München ja ein Witz noch, was Preis und so weiter pro Quadratmeter angeht zur Miete. Aber im Osten kriegt man hier teilweise schon 150 Quadratmeter Villen wirklich zu einem geringen vierstelligen Betrag monatlich. Das heißt, es ist echt abgefahren. Allerdings heißt dann der Nachteil, man ist halt ein bisschen weiter weg von der Insel, von Palma, vom Flughafen und so weiter. Man braucht dann schon so 45 Minuten dorthin und es ist auch einfach dann im Winter und so nicht so viel los dort. Es hängt also immer davon ab, brauche ich viel Grundstück, was sind meine Prioritäten, ja? Und jetzt kommen wir mal mehr zu so ein paar Daten und Zahlen und Fakten und das ist jetzt nicht mehr auf Mallorca generell bezogen, sondern einfach wahrscheinlich Spanien überall oder auch andere Bereichen. Die schummeln immer sehr häufig bei den Quadratmeterangaben. Wenn ihr also auch bei professionellen Immobilienportalen guckt online und so haben wir auch unsere Immobilie dann gefunden, wo wir wohnen, die schummeln einfach, was die Quadratmeterzahlen angeht. Also bei uns stand da irgendwas von 100, 155 Quadratmetern. Als Wohnfläche und jetzt, also wir sind hier, wir haben die Wohnung ist auch recht groß, die Terrasse ist allein schon, ich glaube, über 35 Quadratmeter oder so, aber niemals 155 Quadratmeter Wohnfläche. Also die haben, glaube ich, unten noch die Parkgarage irgendwie mitgezählt oder so, den Parkplatz. Das heißt, die schummeln hier so mal ein bisschen, da müsst ihr also immer gucken, vor allem wenn es im Ausland darum geht, in Spanien, ja, wenn ihr mit der Sprache noch nicht so weit vorne seid. Ich mache jetzt mittlerweile echt schon gute Fortschritte, verstehe immer mehr von Tag zu Tag. Aber natürlich, wenn es um solche Details geht, um solche Feinheiten, gerade um finanzielle Dinge, muss man natürlich entweder jemanden kennen, sehr gut, ja, der dort wohnt und der einen nicht bescheißt, oder halt jemand haben, der wirklich am Anfang sehr viel dolmetscht oder halt sehr schnell einfach lernen. Am besten alles gleichzeitig, ja. So, jetzt mal zu so ein paar harten Fakten. Ein Fehler, den wir gemacht haben, ist, es ist einfach, natürlich geht nie alles auf einmal. Und ich bin auch sowieso nicht der, der alles schon vorher perfekt plant, weil dann bin ich irgendwie 5 Jahre am Plan und bin immer noch nicht auf der Insel, ja. Und deswegen machen wir alles immer nacheinander. Es war so, wir haben uns eine Wohnung irgendwann rausgesucht, haben uns ungefähr so 10, 12 Wohnungen angeguckt, bis wir eine gefunden haben, wo wir gleich gesagt haben, boah, geil, die ist cool. Dann hat es auch recht schnell alles geklappt. Es ging wunderbar, sehr schnell. Und dann hatten wir aber nach und nach, weil wir wollten uns ja erstmal überlegen, okay, wollen wir wirklich hier bleiben? Also wir haben ja so eine Art 6 Monate Probezeit gemacht. Und dann, als wir gemerkt haben, ja, wir bleiben hier, dann ging das Ganze los, dass wir eine eigene Firma gegründet haben und so nach und nach alles übertragen haben von Deutschland nach Spanien. Und erst dann haben wir erfahren, dass wir, weil wir ja von zu Hause aus arbeiten, das heißt, wir haben zu Hause 2 Zimmer, die komplett Bürofläche sind und die man normalerweise als Selbstständiger ja von der Steuer dann absetzen kann. Also den Anteil an der Miete, den du halt zahlst, der auf die Bürofläche abfällt, kannst du dann einfach von der Steuer natürlich absetzen, weil du ja zu Hause arbeitest. So, jetzt ist aber das Problem, das geht hier nur, wenn du einen gesonderten Mietvertrag hast. Das heißt, du musst dann mit dem Vermieter 2 Mietverträge machen. Einen Mietvertrag für den Büroraum, den du geschäftlich nutzt, und einen Mietvertrag für den Rest, damit es wirklich bei der Steuer auch durchgeht. Also die Steuerberaterin meinte so, ja, ihr könnt das auch so absetzen, es könnte aber Probleme geben, weil ihr keinen getrennten Mietvertrag habt. So, dann wohnten wir aber schon drin und Vermieter hat natürlich gesagt, nö, mache ich nicht, kein Bock. Da mag jetzt jeder sich selbst eine Meinung drüber bilden, warum und weshalb. Hier gibt es einige Leute auf der Insel, die, denke ich mal, bei der Vermietung nicht ganz ihre Gelder angeben beim Finanzamt, ohne jetzt irgendwelchen Namen nennen zu wollen. Und deswegen können wir jetzt leider aktuell nichts, was den Wohnraum betrifft, absetzen. Und das ist einer der wichtigsten Dinge und ersten Prioritäten für die nächste Wohnung, wenn wir uns ein bisschen upgraden wollen in 1, 2 Jahren, dass das dann getrennt alles abläuft. Also mein absoluter Traum ist wirklich, dass wir so ein Stockwerk haben, wo wir nur arbeiten, wo wir irgendwie 3, 4 Bürozimmer haben, wo ich auch so ein kleines Studio machen kann und das dann einfach komplett absetzen kann von der Steuer und halt einen Wohnbereich haben, ja, und darauf werde ich natürlich hinarbeiten und das muss man natürlich von Anfang an dann klar machen. Also wenn ihr selbstständig seid und seid im Ausland, müsst ihr halt am besten euch schon vorher informieren, wie ihr mit dem Mietvertrag so umgehen könnt, dass ihr dann auch wirklich dann, weil es sind ja einiges an Kosten, die ihr dann halt geltend machen könnt, ja. So, der nächste Punkt ist natürlich die Sprache, ja, ganz wichtig. Entweder ihr habt einen guten Dolmetscher, einen guten Freund, der mitkommt, und verhandelt mit denen auch. Zum Beispiel könnt ihr, das haben wir auch falsch gemacht, beziehungsweise falsch gemacht, es hängt natürlich auch immer davon ab, wir wussten halt noch nicht, wollen wir dann irgendwie in dieser Wohnung halt lange bleiben und vielleicht wollen wir auch irgendwie nach 2 Monaten gleich wieder raus und so. Deswegen haben wir bei unserem Vermieter so eine Art Probezeit auch gemacht, dass wir erstmal 1 Monat einfach drin wohnen konnte, weil der Typ sowieso langfristig verkaufen wollte und einfach gesagt hat, ja, ich habe jetzt eh keinen anderen. Also da hatten wir Glück. Aber was ganz wichtig ist, ein anderer Punkt, wenn ihr ein bisschen mehr Geld habt, könnt ihr auch denen sagen, passt mal auf, deine Miete hier von 1.500 oder so, ja, die zahle ich dir jetzt zum Beispiel auf einen Schlag, 15.000 Euro, wenn ihr genügend Geld habt, und dafür zahle ich aber nur die 10 Monate und 2 Jahre schenkst du mir, weil du halt alles Geld auf einmal kriegst. Es gibt viele, die das hier so machen, die das auch sogar anbieten direkt und somit kann man natürlich auch schön Geld sparen, allerdings natürlich nur, wenn man genug hat dafür, ja. Wir haben dann, als ich dann das erfahren habe mit dem Mietvertrag und so weiter und rauskam, dass unser Vermieter das nicht machen möchte, habe ich dann mit ihm so verhandelt, als ich auch schon ein bisschen besser Spanisch könnte, wo ich gesagt habe, okay, dafür gibt es die nächsten 3 Jahre sozusagen keine Mieterhöhung. Ja? Und ich will nicht ein einziges Mal von dir irgendwas in dieser Richtung hören. Und da hat er dann auch gleich gesagt, ja, ja, si, 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 no problemo, claro, claro, und so weiter und so fort. Und ein letzter Punkt, Ihr könnt den Mietvertrag immer, egal wo ihr seid, mitgestalten. Ihr müsst nichts einfach nur annehmen, um zu sagen, oh ja, cool, ich will jetzt endlich hier rein und möglichst schnell. Das ist ein großer Fehler. Wir haben zum Beispiel solche kleinen Details auch ändern lassen. Beispielsweise haben wir im Vertrag mit einbauen lassen, dass wir die Kaution, die 2-Monats-Mieten, auch tatsächlich in bar übergeben haben. Und der Vermieter hat das auch tatsächlich dann unterschrieben, ja, dass er die Kaution in bar erhalten hat. Einfach nur, weil ich vorher schon gelesen habe, dass manche Vermieter hier auf der Insel einen so ein bisschen bescheißen am Ende mit Kaution und so. Und deswegen hatte ich das dann auch extra noch im Mietvertrag einbauen lassen. Und das ist ja immer wichtig, wenn ihr eure Unterschrift auf einen Vertrag setzt, dass ihr dann auch wirklich mit dem Vertrag zufrieden seid und macht da wirklich keine Kompromisse. Wenn man, ich habe aus meiner Erfahrung, kann ich sagen, wirklich bei Vertragsunterzeichnungen generell, egal ob es jetzt ein Kaufvertrag ist, ein Gesellschaftervertrag, was auch immer es ist, wenn ihr euch von Anfang an schon irgendwie unsicher fühlt beim Vertrag, endet das Ganze meistens nie wirklich angenehm für euch. So, jetzt habe ich aber genug über Immobilien gesprochen, über das, was ich so ein bisschen berichten konnte. Und ansonsten, ja, go for it. Ja, einfach mal im Ausland wohnen eine Weile, macht auf jeden Fall Spaß. Vor allem, wenn das Wetter auch mal gut ist. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema, und zwar die Eigenschaften eines Investors. Und da ist natürlich als erstes mal zu sagen, dass es natürlich keinen Investor gibt auf der ganzen Welt, der genau gleich ist wie jeder andere. Jeder hat natürlich unterschiedliche Eigenschaften. Und wenn ihr Peter Drucker gelesen habt, The Effective Executive, dann wisst ihr auch, und das ist auch durchaus in der eigenen Realität immer wieder zu beobachten, dass es keine grundsätzlichen Merkmale gibt von erfolgreichen Leuten. Manche Leute sind dick und erfolgreich, manche Leute sind dünn, manche Leute sind schön, manche Leute sind hässlich und so weiter und so fort. Das heißt, man kann nie sagen, ein Investor ist pauschal so und so und dann ist er erfolgreich, und wenn er so und so ist, dann ist er nicht erfolgreich. Es gibt natürlich aber so Tendenzen und Sachen, die sich sozusagen, die viele erfolgreiche Investoren haben, die natürlich auch wichtig sind. Und das sind ein paar Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich habe bei vielen erfolgreichen Investoren, die ich selber studiert habe oder mit denen ich selbst persönlichen Kontakt habe, ich kenne auch einige privat sehr gut. Ja, mittlerweile auch auf der Insel gibt es einige Leute, die hier ja wirklich schon einiges an Geschäften abwickeln. Und was immer wieder irgendwie auftaucht, ist im Prinzip das, oder was meiner Meinung nach jedenfalls der Fall ist, dass erfolgreiche Investoren intrinsisch motiviert sind beim Investieren. Das heißt, na klar gucken wir alle auf Rendite, na klar wollen wir alle Geld verdienen, aber alle Investoren, die ich selbst auch kenne und auch viele, von denen ich gelesen habe, haben trotzdem selbst am Prozess an sich schon unglaublich viel Spaß. Das heißt, Leute, die jetzt nur extrinsisch motiviert sind, die nur investieren, weil sie irgendwann in 10, 20, 30 Jahren oder so Geld davon haben wollen, die sind natürlich viel schlechter dran, weil sie im Prozess hier und jetzt keinen Spaß daran haben und entwickeln. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, diesen Spaß zu entwickeln. Also ob man jetzt irgendwie, also bei mir war es so, es hat einfach von Anfang an Klick gemacht und Spaß gemacht. Bei manchen entwickelt sich das vielleicht nach und nach, das Interesse. Aber das ist jedenfalls meine Beobachtung, dass einfach die meisten Investoren, die ich kenne und auch bei Warren Buffett und so liest man das immer, dass die einfach unglaublich viel Spaß haben am Prozess selbst und nicht nur am Geld, an der Rendite dann, sondern das Auswerten, das Vergleichen, das Lesen, das Lernen und so. Das ist ein großer Teil. Ja. Dann ganz wichtig, Investoren denken unabhängig. Ein Investor hat vielleicht, also je nachdem, wie groß er auch ist, wie viel Kapital er verwaltet und was ich, wenn du halt auch Kapital von vielen anderen Leuten noch verwaltest und so, dann hast du vielleicht noch einen Dolmetscher, dann hast du noch ein, zwei Anwälte, Notar, und du hast also auch viele Berater noch wahrscheinlich, mit denen du zusammenarbeitest. Aber trotzdem denkt ein erfolgreicher Investor immer unabhängig und trifft am Ende des Tages die Entscheidung selbst und lässt sich nicht von anderen dann groß beeinflussen. Das heißt, wenn er eine Entscheidung getroffen hat, den Markt analysiert hat, dann wird er diese Entscheidung treffen und sich nicht von anderen darin groß beeinflussen lassen. Das ist jedenfalls meine Beobachtung. Dann, erfolgreiche Investoren finden im Laufe ihrer Zeit ihr eigenes System, was für sie funktioniert, und ändern es nur sehr, sehr, sehr selten oder gar nicht. Jeder Investor kann ein unterschiedliches System haben, anhand von seinen Ansprüchen, anhand von seinem Geld, was er zur Verfügung hat. Und das kann sich natürlich immer wieder mal ändern. Das habt ihr auch in meinem ETF-Video vielleicht auf dem YouTube-Channel gesehen. Das heißt, dort habe ich dann auch mal die Strategie geändert, aber nicht, weil ich irgendwie unsicher wurde, sondern weil ich einfach mehr Kapital zur Verfügung habe. Und je mehr Kapital man zur Verfügung hat, desto mehr Spielraum hat man natürlich auch und desto mehr kann man auch natürlich andere Sachen ausprobieren. Das heißt, man muss sich immer, es ist nicht per se zu verteufeln, dass man irgendwie seine Strategie ändert, sondern es geht immer um das Warum. Warum ändere ich gerade die Strategie? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Investoren sind sehr, sehr, sehr selbstbewusst im Sinne von, dass sie sich selbst nicht bescheißen. Ja, also der größte Gegensatz von einem Investor ist im Prinzip ein Spieler in der Bank, ja, also der in der Spielbank, der sich andauernd selbst bescheißt und immer denkt, ja, jetzt hole ich aber den Verlust wieder rein, ja, aber jetzt beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall gewinnen. Und das sind einfach Menschen, die sich null unter Kontrolle haben, die auch gar nicht, die schon gar nicht, also ich habe zum Beispiel gewisse Situationen, wo ich von vornherein weiß, dass ich, wenn ich in so einer Situation bin, wahrscheinlich irrational handle und deswegen, weil ich mich in dieser Beziehung gut einschätzen kann, ich gar diese Situation einfach von Anfang an komplett vermeide. Okay? Und das heißt, das kann ein Investor. Er kann sich selbst relativ gut einschätzen und weiß, wie er in gewissen Lagen reagieren wird und hat einfach so ein gutes Selbstbewusstsein, was das angeht. Und dieses System, was er sich einmal aufgebaut hat, muss nicht für andere Leute funktionieren, aber es funktioniert für ihn und dann wird er es auch durchziehen, egal was andere dazu sagen. Und da bin ich immer wieder sehr amüsiert, wenn man, es gibt wirklich wenige Börsenweisheiten, die wirklich über die Dauer Substanz haben, weil viele Sachen an der Börse sich ständig verändern. Mal outperformen die Technologieaktien, dann underperformen sie wieder eine Weile. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenig festgeschriebene Gesetze an der Börse, die immer gelten. Ja, weil wenn es die gäbe, dann bräuchte man im Prinzip gar keine Börse mehr, dann, wenn man wüsste, was in der Zukunft passiert. Und außerdem ist es so, dass wenn es über eine gewisse Zeit eine überlegene Strategie gibt, dann mehr und mehr Leute auf diese aufmerksam werden und je mehr Leute eine Strategie bei der Börse umsetzen, ja, das ist immer so, dann preisen sie natürlich genau das wieder alles mit ein und die überlegene Rendite geht wieder zurück. Aber eine Sache, oder es gibt vielleicht so 3-4 Grundgesetze, die fast immer gelten. Nicht immer, aber fast immer. Und eine ist, dass this time is different. Dieses Mal ist alles anders. In beiden Richtungen, positiv gesehen wie negativ gesehen, fast immer halt falsch ist. Fast immer. Und wenn man jetzt ein Buy-and-Hold-Anleger ist, so wie ich. Ich bin nicht 100% nur Buy-and-Hold, aber hauptsächlich investiere ich einfach langfristig und verkaufe fast nie. So, dann werde ich nicht aufgrund einer kurzfristigen EZB-Entscheidung oder dass es jetzt halt nur ganz geringe Zinsen gibt und dass bald halt die nächste Finanzkrise kommt und so weiter. All diesen ganzen Noise, wie Nassim Taleb auch sagt, dieses ganze Knistern, ja, einfach nur was Mr. Market, dieses ganze Rumgeschnatter an der Börse, was immer passiert und das und jetzt kommt diese Entwicklung und als nächstes, das interessiert ein Buy-and-Hold-Anleger in der Regel recht wenig, ja. Also wenn jetzt in China gerade irgendwie wieder ein Sack Reis umfällt, im wahrsten Sinne des Wortes, und die Börse dann da runterkracht, ja, dann interessiert mich das als Buy-and-Hold-Anleger einfach nicht. Weil ich investiere einfach trotzdem. Und gerade wenn die Preise günstig sind, investiere ich erst recht viel. Und dann gibt es aber viele jüngere Leute gerade, die sagen, ja, aber dieses Mal ist alles wirklich anders. Die Börse wird diesmal komplett krachen. Die Zeiten stehen einfach komplett anders. Diesmal wird alles durch die ganze Technologie mittlerweile und Globalisierung und bla bla bla. Meiner Meinung nach nein. Und deswegen werde ich nicht aufgrund dessen, dass gerade irgendeine Situation am Markt vorherrscht, auf einmal meine Strategie ändern. Und bei erfolgreichen Investoren, es gibt andere, die sagen, ich ändere ständig mein mein Verhalten oder es gehört vielleicht zu deren Strategie, ständig den neuen Trend zu folgen. Das heißt, die reagieren sehr wohl aufs Marktgeschehen, aber das ist eben auch ihre Strategie, dass sie jetzt so eine Trendfolge machen. Mal geht's hoch, mal geht's runter. Sie profitieren, wenn es hochgeht, wenn es runtergeht. Und dann bleiben sie dabei. Die werden wahrscheinlich nie zu einem Buy-and-Hold-Anleger werden. Und es mag für sie funktionieren. Aber erfolgreiche Investoren finden nach und nach ihre Strategie, die für sich funktioniert, und ziehen sie dann durch. Und ändern sie, wenn dann nur sehr selten. Das heißt, es gehört auch Disziplin dazu. Das ist immer so ein simpel gesagtes Wort, aber viele Menschen haben einfach nicht die nötige Disziplin, um ein erfolgreicher Investor zu werden. Es ist einfach so. Und weil Disziplin gehört genau zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, dass man eben wirklich, wenn andere Leute was anderes sagen, wenn, stell dir vor, du bist in einem Raum, ja, und da sind 100 Leute und unterhaltet euch über ein Thema. Nehmen wir mal an, du wählst FDP, okay? Ich werde auf jeden Fall nächstes Mal die FDP wählen, weil ich denke, dass die unbedingt wieder in den Bundestag zurück müssen. Nicht, weil ich mit allen Punkten bei denen übereinstimme, aber ich habe neulich Wahl-O-Mat gemacht, da kam auch FDP als erstes mit drauf, ja? Also, dass ich am meisten mit denen übereinstimme. Und das ist für mich im Prinzip so das kleinste Übel und deswegen werde ich die wählen, ja? Und warum habe ich das jetzt überhaupt gesagt? Genau, und wenn ich jetzt in einem Raum bin mit 100 Leuten oder mit 99 Leuten, die alle die FDP total scheiße finden und alle irgendwie die AfD wählen oder die CDU wählen oder die SPD wählen oder die Grünen wählen oder wen auch immer und alle auf mich einreden und mich versuchen zu überzeugen, ich soll jetzt auch leben und alle auch irgendwie mich komisch angucken und immer flüstern hinter meinem Rücken, ha, guck mal, das ist der die FDP will, dieser Vollidiot, ja, dieser neoliberale Spinner und weiß was ich, so, und dann überleg mal, wie du dich auch fühlst dabei, ja, wie du dich fühlst, wenn andere Leute so hinter deinem Rücken reden. Früher haben die Leute hinter meinem Rücken immer geredet, wegen meiner Narbe im Gesicht durch den Hund und so, wenn andere Leute dich angucken, wenn du auffällst, weil irgendwas ist, und bist du dann diszipliniert genug, trotzdem zu sagen, ich wähle die FDP oder was auch immer es halt ist, weißt du, was ich meine? Das heißt, Disziplin erfordert einfach, gegen den Strom zu schwimmen. Und wenn du das nicht kannst, ist vollkommen okay. Aber die Investoren, die ich kenne, die sind diszipliniert, die ziehen ihr Ding durch und die springen nicht hin und her, hin und her, hin und her. So, und dann der letzte Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Das sind erfolgreiche Investoren, sind im Prinzip Handicapper. Das, wenn ihr das Buch Der Schneeball gelesen habt von Warren Buffett, sehr, sehr, sehr langes Buch, sehr gutes Buch, teilweise ein bisschen ausschweifend über seine Lebensgeschichte und so. Aber was ich am meisten mit rausgenommen aus dem Buch, Warren Buffett ist ein Handicapper. Das heißt, er ist jemand, der ständig die Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, abschätzt und dann, wenn die Wahrscheinlichkeiten für ihn sprechen, wenn die Chancen für ihn sprechen, dann geht er all in. Und wenn sie halt gegen ihn sprechen, investiert er entweder gar nicht oder nur ganz wenig. Das heißt, Investoren wissen einfach, dass es nie eine hundertprozentige Sicherheit gibt, dass meine Entscheidung richtig ist. Aber sie überlegen, was passiert, wenn ich falsch bin? Kann ich es aushalten, wenn ich falsch bin? Wie viel Verlust mache ich, wenn ich falsch liege? Und wie viel Gewinn mache ich, wenn ich richtig liege? Das heißt, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, YouTube-Channel oder so. Ja, ich eröffne ja ziemlich viele YouTube-Channel und da kommen noch so einige in den nächsten Jahren dazu. Und ich habe auch schon ziemlich viele insgesamt. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, aber insgesamt habe ich, glaube ich, schon locker 10 YouTube-Channel mitgegründet, mitbetrieben. Teilweise die meisten laufen immer noch und kann so ein bisschen also einschätzen, was von Anfang an funktioniert und was nicht. Natürlich hat man nie eine Garantie, aber ich kann es so ein bisschen einschätzen. Und deswegen weiß ich auch, wo lohnt es sich von Anfang an viel zu investieren an Zeit, an Kapital, an Know-how, an Ressourcen und so weiter und so fort und wo nicht. Und wenn ich dann was habe, eine Idee, wo ich dann merke schon sehr schnell, das hat unglaublich Potenzial, dann gehe ich auch all in und fange nicht wieder an, ja, aber was könnte passieren, bla bla bla. Nein, das ist eine Sache von Wahrscheinlichkeiten und irgendwas kann immer passieren. Die Frage ist nur, wie reagierst du dann als Investor und also wie hast du dafür geplant für dieses Event und was passiert, was steht dagegen, also wie viel Upside hat es denn, wie viel Potenzial hat das, was du machst, und darauf bezieht sich dann deine Entscheidung. Das heißt, du guckst einmal, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und darauf triffst du eine Entscheidung. Aber da, du hast nie einen Investor, der sagt, ich habe hundertprozentig recht. Die meisten Investoren sind sehr konservativ und sehr demütig, wenn es darum geht, über ihre Strategie zu sprechen oder darüber, ob sie jetzt recht haben. Das heißt, sie werden sagen, ich habe davon ein bisschen Ahnung und das setze ich um. Der Rest interessiert mich alles nicht. Okay? So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar zum Thema Sparplan und Einmalanlage, beziehungsweise sollte man lieber halt das Ganze in einen Sparplan machen. Ich gucke nur kurz mal auf die Laufzeit, wir sind jetzt bei 30 Minuten. Ich schreibe mir nämlich noch kurz die Tags auf, damit die Leute, die sich nur für ein Thema interessieren, später dann auch nur dieses bekommen, also beziehungsweise dorthin springen möchten. So, also grundsätzlich, ich habe das Ganze mal aufgeteilt. Es geht also um die spannende Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel 5.000 Euro habe, sollte ich die jetzt alles auf einmal investieren? Oder aber sollte ich lieber nur 300 Euro jeweils nehmen, dann kommst du halt nicht auf einen geraden Betrag von 5.000 irgendwann. Ja, aber ich mache monatlich die Sparrate von 300 Euro und so weiter. Da habe ich das Ganze mal aus Kostensicht betrachtet, aus Renditesicht und aus der psychologischen Sicht. Erstmal, generell was die Kosten betrifft, hängt es immer ab davon, welche Konditionen du bei deinem Sparplan hast. Bei den meisten Brokern sind Sparpläne mittlerweile, also wenn du halt den Sparplan einrichtest, führen sie dazu, dass du keine Gebühren mehr zahlst. Bei der Comdirect ist es beispielsweise so, wenn du hier einen Sparplan einrichtest und regelmäßig einzahlst, ich glaube mindestens zweimal pro Quartal, dann zahlst du keine Kontoführungsgebühren. Der nächste Punkt ist natürlich die Kosten des Investierens selber, also von diesen 300 Euro. Wenn jetzt zum Beispiel bei deinem Broker die Anlage prozentual berechnet wird, zum Beispiel 1,5% vom Betrag und egal wie hoch der Betrag ist, dann ist es natürlich vollkommen egal, was die Kosten betrifft, weil dann sind 5.000 Euro einmal investiert, 1,5% genau das gleiche wie halt, wenn du kleinere Beträge mit 1,5% immer investierst. Generell musst du also da immer individuell bei deinem eigenen Broker genau gucken, wie viel kostet das eine, wie viel kostet das andere und dann kannst du es ja einfach ausrechnen. Ja, das ist also eine simple Sache. Aus Renditesicht ist es tatsächlich so, dass sich, wenn das Investment mittelfristig eine positive Rendite aufweist, dass eine Einmalanlage zu bevorzugen ist. Es liegt einfach daran, dass hier dein Kapital dann schon länger für dich natürlich arbeitet. Ja, ist ja ganz logisch. Wenn du jetzt 300 Euro investierst, dann nächsten Monat wieder 300 Euro, dann nächsten Monat wieder 300 Euro, dann vergeht ein ganzes Jahr, dann hast du 3.600 Euro investiert und hast immer noch nicht dein Kapital so lange am Arbeiten, wie wenn du einfach sofort 5.000 Euro investierst. Und hier ist es auch, was den Durchschnittskosteneffekt angeht, das könnt ihr euch mal bei Wikipedia durchlesen, also der Cost-Average-Effekt wird ja immer wieder auch als vorteilhaft angesehen von vielen Leuten, weil du dadurch halt insgesamt nach und nach, hier steht es eigentlich genau beschrieben, ist ein Effekt, der bei der regelmäßigen Anlage gleichbleibender Beträge in Wertpapiere, meist Fonds, entstehen soll. Dabei führen die Wertschwankungen der Wertpapiere dazu, dass der Anleger im Durchschnitt seine Anteile bei gleichbleibenden Raten günstiger erhält, als wenn er regelmäßig zu unterschiedlich hohen Preisen eine gleichbleibende Menge von Anteilen kauft. Jetzt ist es aber so, erstens, je länger du schon anlegst mit diesen 300 Euro, desto unwichtiger wird dieser Durchschnittskosteneffekt, weil sozusagen deine Sparrate immer weniger von deinem Kapital insgesamt ausmacht. Und studienmäßig gesehen es auch einige Ergebnisse gibt, die dagegen sprechen. Wo also steht, dass eine sofortige Vollinvestition, was die Rendite angeht, besser ist. Okay? Und deswegen, und jetzt kommen wir mal zur psychologischen Seite, ich würde immer den Einzelbetrag sofort investieren, außer ich wäre noch ein absoluter Anfänger. Also bei absoluten Anfängern würde ich diesen Sparrateneffekt nehmen. Warum? Nun, erstens, weil es psychologisch einfach besser ist, falls direkt danach ein Crash kommt oder es um 20-30% nach unten geht. Und das Schlimmste ist, wenn du dann auf einmal gar nicht mehr investierst. Das heißt, psychologisch gesehen für Anfänger, die sich noch nicht gut einschätzen können, ist es einfach super, erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gehe ich damit um, wenn mein Depot von 300 Euro auf einmal nur noch 270 wert ist und alles auf Rot steht. Dann kommt ja wieder das neue Geld dazu und ich sehe, auf einmal geht es auch wieder langsam nach oben und dann wieder. Das heißt, dieses ganze Investieren ist ja auch immer ein Prozess und ich denke zum Beispiel, viele Leute, die als der Aktien mit Kopf-Kanal immer größer geworden ist letztes Jahr, haben angefangen letztes Jahr zu investieren, die haben jetzt auch, wenn sie noch dabei sind hoffentlich, mitbekommen, was überhaupt schon mal so ein kleiner Bärenmarkt eigentlich bedeutet. Das heißt, ab Dezember ging es dann nach und nach immer weiter runter. Es ging ja auch schon zwischendurch im August mal runter. Und jetzt haben sie gemerkt, irgendwie hat sich das doch dann wieder alles eingependelt. Und jetzt ist der Verlust schon viel geringer. Und alles das ist ja ein Lernprozess, der die ganzen Emotionen nach und nach immer besser dich einschätzen lässt. Und das ist einfach natürlich für Anfänger besser, nach und nach zu erfahren, als wenn ich auf einmal 5.000 Euro investiere, es dann nach unten kracht und ich dann auf einmal vielleicht meine Strategie gar nicht mehr durchhalte, alles verkaufe und sage, Börse ist scheiße, Kolja, geh nach Hause. Okay? Aber für alle Leute, die schon ein bisschen länger investieren, die das alles schon mitgemacht haben und so, wie gesagt, ich selbst, ich würde es als Einmalanlage alles sofort investieren, weil es einfach im mittleren Durchschnitt mehr Rendite gibt. Und das könnt ihr euch dann auch gerne mal bei Wikipedia in dem Kritikteil des Artikels Durchschnittskosteneffekt durchlesen. Jetzt werden viele sagen, ja, aber Cole, du empfiehlst doch selbst immer Sparpläne und hast selber einen Sparplan und so. Ja, es ist auch einfach der Punkt, dass die meisten Leute deswegen einen Sparplan machen sollten, meiner Meinung nach, weil es einfach gar nicht anders geht. Wenn ich halt einfach nicht die 5.000 Euro habe, ja, dann, sondern nur wenig habe, ja, dann sollte ich trotzdem diesen Sparplan machen, ja, und weil man einfach zwischendurch natürlich das Geld auch ganz gerne mal einfach wieder für andere Dinge ausgibt. Das heißt, ich würde immer investieren, egal ob mit wenig Geld oder mit viel Geld, aber wenn ich halt viel Geld habe, dann würde ich halt viel Geld investieren. Also das ist der wichtige Punkt an dieser Sache. Kommen wir mal jetzt, außer wenn es Fragen gibt, na, die könnt ihr jetzt eh nicht stellen, dann werdet ihr mir die Fragen einfach bei Facebook, wenn ich diesen Podcast gepostet habe, einfach unten stellen und dann können wir gerne nochmal weiter darüber sprechen. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten spannenden Thema. Ich gucke kurz wieder auf die Uhr. Jetzt sind wir bei 37 Minuten schon. Meine Güte. Und bei einem nicht so freudigen Thema, nämlich Terrorismus. Okay. Welchen Effekt haben eigentlich, was hat eigentlich Terror für einen Effekt auf die freie Marktwirtschaft? Also da muss ich jetzt erstes natürlich mal sagen, ich bin da absolut keine Experte, was irgendwas mit Terrorismus und so weiter zu tun hat. Ich habe da sehr, sehr, sehr wenig Zeit mit verbracht, mir Statistiken anzugucken, sehr wenig Zeit damit zu verbracht, wie so der allgemeine Trend ist. Ich habe jetzt gerade mal parallel hier zu diesem Podcast eine Webseite aufgerufen, watson.ch, und der hat ganz schön mal zusammengestellt, die einige Statistiken in der EU zum Thema Terrorismus von 1970 bis jetzt 2010. Und wenn es um Terrorismus generell geht, ob es jetzt mehr Terrorismus gibt als früher, muss man immer ganz wichtige Dinge grundsätzlich beachten, so wie immer bei Statistiken. Erstens ist der wichtigste Punkt, welchen Zeitraum betrachtet man? 5 Jahre, 10 Jahre oder 20 Jahre? Genau wie am Aktienmarkt, weil abhängig davon, welchen Zeitraum ihr wählt, kann es ein komplett gegenteiliges Ergebnis mit sich bringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Zeitraum in der EU von 1970 bis 2010 betrachte, ich verlinke euch mal hier in den Shownotes diesen Link von der Webseite, dann sieht man einen dramatischen Rückgang von Toten durch Terroranschläge. Ja, da gab es nochmal 2004 durch die Anschläge in Madrid einen Ausreißer nach oben. Aber sonst habt ihr von 1970 bis 80 und bis in die 90er Jahre sehr viele Tote durch Terroristen. Und dann ab 2000 im Prinzip fast gar keine mehr, außer 2004 und ab 2005 bis 2010 fast nichts. Also wenn ich diesen Zeitraum betrachte, würde ich sagen, boah, das ist ja voll geil, geht immer weniger. Aber von 2010, seit ISIS und so weiter, geht es wieder nach oben. Das heißt, man kann keine generelle Aussage machen, ja, sondern immer nur in diesem Zeitraum ging es nach unten, in diesem Zeitraum ging es wieder nach oben. Und je nachdem, welchen Zeitraum ich wähle, desto mehr kann ich halt eine Aussage machen. Und ihr müsst ganz doll aufpassen, vor allem in den Medien, wenn jemand eine Sache, eine Message rüberbringen will, wird er sich immer die Statistik nutzen, die gerade seinem Zeitraum entspricht. Ja? Da muss man also sehr, sehr doll aufpassen. Generell eine Sache, die auch wichtig ist, ist zu sagen, es reicht auch nicht einfach nur zu sagen, es gibt mehr Terroranschläge als früher und deswegen geht die Welt den Bach runter, weil generell kommt es ja darauf an, wie viele Leute werden am Ende des Tages halt ermordet, die Mordrate. Und die ist sozusagen seit Jahrhunderten am Runtergehen und zwar sehr drastisch am Runtergehen. Wo noch vor ein paar hundert Jahren in Großstädten wie London, Berlin und was weiß ich, pro 100.000 Einwohner irgendwie 70, 80 Leute umgebracht wurden pro Jahr, sind es jetzt irgendwie noch so, ich glaube so, 3 oder 4 oder so. Das heißt, die Morde gehen zurück. Und das liegt natürlich generell daran, dass es einfach auf der Welt immer weniger große Kriege gibt. Das heißt, es ist einfach nicht mehr so, dass Europa, gerade die EU, ja, also die EU ist ja auch der Grund eigentlich gewesen. Deswegen wurde die EU gegründet, damit es keine so eine Kriege mehr gibt, weil Europa ist im Prinzip schon seit Anbeginn der Zählung immer im Krieg miteinander. Ja, also manchmal haben die Franzosen und die Engländer haben sich immer schon bekriegt. Ja, manchmal haben sie aber gemeinsame Sache gemacht und sind dann gegen die Holländer gegangen, haben die Holländer versucht ein bisschen zu bekriegen. Dann haben die Holländer wiederum gegen die Spanier Kriege geführt. Die Deutschen waren auch dann immer wieder ein bisschen beteiligt. Dann später wurden sie dann immer ein bisschen mehr beteiligt. Ja, schon davor haben die Römer alle unterjocht. Dann gab es das Osmanische Reich. Das heißt, Europa ist im Prinzip einfach eine riesige Geschichte von Gewalt, Totschlag, Mord und so weiter. Also Krieg war einfach absoluter Alltag. Und das ist es jetzt nicht mehr, aber es gibt eben diesen blöden Terrorismus, okay? Und mir ist es sozusagen lieber, das ist also das Erste, was ich eigentlich aussagen wollte, mir ist es lieber, dass es ab und zu ein paar Terroranschläge gibt, als dass wir ständig halt mit irgendwelchen anderen Ländern im offenen, frontalen Krieg sind. Also da finde ich sozusagen das Aktuelle besser als das, was früher da war. Das ist das Erste, was ich eigentlich hier aussagen wollte. So, jetzt ist aber der eigentliche Punkt und die eigentliche Frage, was hat das für Auswirkungen auf die Marktwirtschaft? Genau das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Du musst immer den Zeitraum betrachten. Im Jahr 2001, ja, die schlimmsten Terroranschläge überhaupt seit einer langen Zeit auf die World Trade Center, das war ja tatsächlich ein ziemlicher Einschnitt in in den Kapitalmarkt, in die Marktwirtschaft generell, aber auch nur sehr kurzfristig. Erstens, die Dotcom-Blase war sowieso schon am Platzen, ja, und das heißt, der Markt ging sowieso schon zu der Zeitraum so ein bisschen runter, deswegen, es kann auch einfach nur eine Verstärkung gewesen sein, aber es hat sich jetzt längerfristig in der Marktwirtschaft was ausgewirkt. Das ist sehr, 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 sehr schwer zu sagen, meiner Meinung nach. Einer der wichtigsten Dinge für eine frei funktionierende Marktwirtschaft ist meiner Meinung nach das Vertrauen generell, oder nicht nur meiner Meinung nach, es ist einfach so, das Vertrauen gegenüber anderen Menschen. Nicht nur gegenüber den direkten Partnern, mit denen ich zusammenarbeite oder wo ich investiere in die Unternehmen, in die Aktien, sondern auch das Vertrauen in das System, das also gewährleistet wird, dass diese Aktiengesellschaft, in die ich jetzt in Südafrika oder so investiert habe, auch weiter bestehen darf. Dass da nicht irgendein Despot kommt und irgendwie alles verstaatlicht und sagt, ihr Anleger aus Europa, ihr könnt mich kreuzweise, mir gehört das Unternehmen, ihr kriegt nichts und alle Aktien sind wertlos. Das heißt, Vertrauen ist das Wichtigste für eine Kooperation mit anderen Menschen. Und wenn kein Vertrauen da ist, weil es durch ständige Terroranschläge immer mehr nachlässt, dann kann es tatsächlich passieren, dass hier die Marktwirtschaft davon betroffen wird. Und sogar Grad. Ja? Nun ist es aber so, ich habe ziemlich viel über die Börse gelesen, über die Funktionen der Börse, über die Geschichte der Börse und die Börse hat bisher einfach alles überlebt an Terror. Alles. Ja? Und grundsätzlich müsst ihr einfach wissen, Terroristen sind ja einfach generell Loser, Vollidioten, Schwachmaten, und die wurden entweder in der Kindheit irgendwie zu schief gewickelt, zu lange gestillt, denen wurde als Kind irgendwelche behinderten Glaubensdinger eingetrichtert, von wegen, sie werden irgendwann halt in im Himmel irgendwie mit Jungfrauen und weiß was ich alles. Also es sind einfach alles kleine, mickrige Loser. Die haben Angst. Viele Terroristen, die aktuell Anschläge verüben, haben einfach so unglaubliche Angst, meiner Meinung nach, und sind so unglaublich verletzt innerlich, weil einfach das, was sie einfach hervorbringen, so unglaublich minderwertig ist im Vergleich zu der westlichen Welt, im Vergleich zur Demokratie, im Vergleich zur Freiheit. Ja. Also diese Freiheit, dieses ganze Thema privates Eigentum, selbstständig denken, selbstständig, gerade auch was Frauen angeht und so weiter, ist ja für die der größte Feind. Ja, dieses freie System, dieses wir können alles konsumieren, wir können alles schaffen, jeder darf nach vorne und so weiter, damit kommen die nicht klar. Und weil die halt so krasse Komplexe haben und weil es einfach richtig krasse Loser sind, sorry, das muss ich an dieser Stelle mal festhalten, machen sie jetzt solche Anschläge. Ja? Und wer sich von denen beeinflussen lässt, der hat schon verloren, meiner Meinung nach. Der hat schon nachgegeben, der hat schon genau das eigentlich, was die erreichen wollen, denen geschenkt. Und ich lasse mich von denen null beeinflussen. Von keinem einzigen Terroranschlag. Nächsten Tag gehe ich wieder zur Arbeit. Nächsten Tag stehe ich wieder auf und mache ganz normal mein Ding weiter. Das heißt, ich lasse mich von denen halt nicht im geringsten durch irgendeine Art und Weise beeinflussen. Und wenn am nächsten Tag irgendwie die Börsen in den Keller fallen, dann werde gerade ich, dann heißt es ja auch immer, das ist auch ein sehr interessanter Punkt, wenn zum Beispiel ein Terroranschlag, jetzt der Terroranschlag in Belgien, hat ja sehr, sehr, sehr ganz kurz nur dazu geführt, dass der DAX zum Beispiel runterging. Danach hat es sich sofort wieder erholt. Das heißt, viele Leute haben die, oh, da draußen schreit schon die Katze jetzt, viele Leute haben auch diese ganze Angst vor dem Terror oder die Erwartung, die Befürchtung auch schon mit eingepreist in den Markt. Und natürlich wäre es besser für die Marktwirtschaft und für den Kapitalismus generell, wenn es keinen Terrorismus geben würde. Ich weiß, jetzt kommen wieder irgendwie mindestens zwei sehr merkwürdige Menschen, die sagen würden, nein, das stimmt nicht, Kapitalismus braucht den Krieg und so weiter. Nur weil irgendwie 5 Rüstungskonzerne oder so halt davon profitieren oder halt ein paar mehr, ist es trotzdem so, dass für den Wohlstand und für die meisten Unternehmen auf der Welt Frieden durchaus besser ist als Krieg. Und wer das nicht glaubt, hat einfach irgendwie entweder einen Dachschaden oder aber hat einfach noch nicht genug Wissen angeeignet. Ich hoffe eher Letzteres und nicht Ersteres. Ja? So, jetzt kommen wir mal zurück zum, was ich eigentlich noch sagen wollte. Und zwar, ja, also man sollte sich nicht beeinflussen lassen. Und genau, was passiert, was habe ich am Anfang gesagt von diesem Thema? Vertrauen ist das Wichtigste überhaupt. Das heißt, was ich am allerwenigsten verstehen kann, ist, wenn Leute kritisieren, dass man nach einem Terroranschlag Aktien kauft. Das ist das Beste, was du überhaupt machen kannst, weil du ja genau dadurch dein Statement wieder abgibst und dein Vertrauen ins marktwirtschaftliche System gibst. Das heißt, du solltest auf keinen Fall dich von irgendwelchen Vollhorsten blenden lassen und oder irgendwie einreden lassen, dass du aus Respekt vor irgendwelchen Opfern irgendwie keine Aktien kaufen solltest an dem Tag oder so. Willst du dir tatsächlich von Terroristen, von Vollidioten, von kleinen Losern diktieren lassen, was deine Freiheit angeht? Wenn du das machst, hast du schon verloren. Das heißt, mein deutliches Statement, ich bin sehr häufig eher reserviert, sehr häufig eher zurückhaltend, vor allem bei Themen, von denen ich nicht so viel Ahnung habe, aber wenn es um Freiheit geht, ja, dann bin ich emotional. Und ich lasse mir von niemand befehlen, wann ich Aktien zu kaufen habe und wann nicht. Und gerade wenn die sagen, sie machen einen Anschlag irgendwo, um uns zu verunsichern, werde ich am nächsten Tag meinen Mittelfinger rausholen, ihn ins Gesicht halten und Aktien kaufen, um ihnen zu zeigen, das ist meine Antwort. Und sehr häufig sind es genau diese kleinen Entscheidungen, die dann langfristig dazu führen, dass die am Ende den Kampf halt verlieren werden. Es wird immer Terrorismus geben, es gab schon immer Terrorismus, aber auch ISIS wird es nicht ewig geben. Und der Terrorismus wird meiner Meinung nach im weiteren mittel- bis langfristigen Verlauf auch weiter abnehmen. Es kann, wie gesagt, kurzfristig immer wieder nach oben gehen. Und da bin ich, wie gesagt, kein Experte. Und ich habe die einzige Sorge, die ich habe, dass irgendwelche wichtigen Machthaber einfach dumme Entscheidungen treffen und dadurch einfach größeren Krieg wieder auslösen. Das ist meiner Meinung nach ein viel, 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 viel größeres Problem, dass die großen Führer dieser Welt, sei es ein Putin, ein Obama, wer auch immer, oben an der Macht ist, dass die sich, egal ob jetzt durch persönliche Ego-Probleme, egal ob durch politische Anreize, dass die sich von den Terroristen beeinflussen lassen und zu irrationalen Entscheidungen einfach kommen und dann, um ihre despotischen Machtkämpfe untereinander auszutragen, ein Exempel statuieren und dann auf einmal wieder ein großer Krieg ausbricht. Das ist die einzige Gefahr, die ich sehe. Aber ich sehe nicht die Gefahr, dass der Terrorismus die Marktwirtschaft langfristig aushebelt, weil einfach die meisten Menschen auf dieser Welt vernünftig sind, egal wo sie leben und egal sozusagen, sie wollen einfach ein cooles Leben haben, sie wollen einfach mit anderen Leuten handeln, sie wollen tauschen, sie wollen konsumieren, sie wollen glücklich sein, sie wollen, ob sie jetzt eine Familie wollen oder nicht, aber die meisten Menschen sind zum Glück auf dieser Welt noch fähig, ihren rationalen Verstand zu benutzen und deswegen werden die sich eher für den Marktwirtschaft entscheiden als für Terrorismus. Okay, letztes Thema, wir gucken nochmal kurz auf die Uhr, 51, weil jetzt habe ich so lange über dieses Thema geredet, aber ich finde es halt wichtig. Also ihr habt sozusagen hiermit meine inoffizielle Genehmigung, immer wenn es einen Terroranschlag gab, sollte die Börse am nächsten Tag geöffnet sein, kauft Aktien. Sollte sie nicht geöffnet sein, setzt euch dafür ein, dass sie sofort wieder öffnet, weil sonst erreichen die Schwachmaten genau das, was sie erreichen wollen. So, nächster Punkt und letzter dann für heute und zwar, ja, hat Marco nochmal gefragt, was soll ich machen, wenn ich finanziell unabhängig werden will und mir aber trotzdem was gönnen will zwischendurch. Wie kann ich also irrational auch manchmal Geld ausgeben und Spaß daran haben und trotzdem wieder auf den richtigen Weg sein? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr komplexe Fragestellung. Und ich habe da jetzt mittlerweile auch realisiert, dass hier viele Leute, was gewisse Dinge angeht, nicht so einfach gestrickt sind wie ich. Ich habe mir nämlich immer gesagt, ey, mir ist doch vollkommen wurscht, ob ich jetzt dafür Geld ausgebe oder nicht. Wichtig ist mir einfach, dass am Ende des Monats oder am Ende des Quartals mehr da ist als vorher. Okay? Das heißt, stell dir jetzt mal vor, wir vergleichen das jetzt mal als so eine Art individuelle Vermögensschere. Also jetzt nicht über die, die immer alle reden, sondern über die, die nur dich betrifft. Du hast also zwei Schneiden, wie sagt man das eigentlich bei einer Schere, keine Ahnung, der obere Teil der Schere geht nach oben und der untere geht halt nach unten. Ja, und wir stellen uns jetzt mal vor, dass er nur in die eine Richtung gehen kann und nicht wieder zurück. Das obere ist dein Vermögen, also deine Einnahmen, sagen wir jetzt mal, nicht das Vermögen, sondern erstmal die Einnahmen und das untere sind die Ausgaben. So, und was ist jetzt wichtiger? Ist jetzt wichtig, wie hoch, also viele Leute denken immer in diesen, jetzt darf ich keinen Fehler machen. Also es geht immer um relatives und absolutes Denken. Okay? Und es kommt doch nicht drauf an, ob deine Ausgaben jetzt höher sind als früher oder geringer sind als früher, sondern immer, wie sind sie relativ gesehen zu deinen Einnahmen? Und solange deine Einnahmen weiter steigen, ist es doch vollkommen egal, wenn du auch mal ein bisschen mehr ausgibst. Und da kannst du doch mit deinem Geld so viel machen, was du willst, ja? Du musst natürlich immer nur bedenken, dass es alles auch eine Frage von Geschwindigkeit ist. Wenn du halt möglichst schnell finanziell unabhängig werden willst, finanziell frei werden willst, so schnell wie es geht, das ist dein größter, wichtigster Wunsch, schnell unabhängig zu werden, dann solltest du natürlich die Ausgabenschraube, also die Ausgabenseite, nicht unbedingt stark belasten. Das heißt, du solltest nicht die ganze Zeit dir dann andere Sachen noch gönnen. Es ist einfach so. Wenn du aber sagst, ich muss jetzt nicht mit 25 oder mit 30 schon finanziell unabhängig werden, ja, dann ist es doch, mir reicht es auch, wenn es ein bisschen länger dauert, 40, 45, 50 oder so, na dann, warum solltest du dann sozusagen die ganze Zeit im Hier und Jetzt verzichten, nur um dann irgendwann finanziell unabhängig zu sein? Das macht, wie gesagt, meiner Meinung nach keinen Sinn. Meine Strategie war immer schon, diese intrinsische Motivation zu bekommen, dass man also die Befriedigung, ich habe mittlerweile keine Befriedigung mehr beim Geld ausgeben. Ich habe sie einfach nicht mehr. Ich habe, wenn ich mir irgendwelche Sachen kaufe, ein Handy, ein neues Paar Schuhe, ich habe da nicht mehr dieses Glücksgefühl durch diesen Kauf. Ich habe es einfach nicht mehr. Ich habe jetzt das Glücksgefühl, wenn ich mir das Handy kaufe, nur weil ich denke, boah, jetzt kann ich coole Bilder machen, jetzt kann ich einen Instagram-Account starten für Aktien mit Kopf und habe bald 500 Follower, die wir jetzt übrigens geknackt haben. Und das ist wieder das, was mir Spaß macht, die Fotos damit zu machen, die dann zu bearbeiten, eine Zielgruppe bei Instagram aufzubauen und so weiter und so fort. Das heißt, die Befriedigung kommt bei mir nicht durchs Kaufen und durchs Besitzen, sondern durch das, was ich dann damit halt machen kann. Das ist das, warum ich gesagt habe, dass ich hier einfach gestrickt werde, dass ich das halt kombiniere. Aber generell denke ich, ist es einfach erstens eine Sache von Prioritäten. Wie schnell willst du halt was erreichen? Und wenn du halt ganz schnell es erreichen willst und einen sehr starken Willen hast, dann würdest du mir also diese Frage gar nicht stellen, sondern dann wüsstest du, dass du halt einfach weniger Geld für unnütze Dinge oder irrationale Dinge halt einfach ausgibst. Und ansonsten solltest du dir einfach nicht zu sehr einen Kopf machen. Und ich glaube auch, dass man hier am Ende des Podcasts heute mal festhalten muss, geht es denn immer um diese hundertprozentige finanzielle Freiheit? Also geht es denn eigentlich wirklich im Leben darum, dass du auf einer Yacht liegst und keinen einzigen Finger mehr krümmen musst, geht es wirklich genau darum? Meiner Meinung nach geht es einfach nur für die meisten Leute darum, finanziell freier zu werden. Das heißt, sieh es doch mal als Prozess, dass du von der 7-Tage-Woche vielleicht irgendwann ein 3-tägiges Wochenende hast. Statt 2-Tage-Wochenende hast du vielleicht 3-Tage-Wochenende. Und jetzt überleg dir mal, was das alleine schon prozentual gesehen ausmachen würde. Von Freizeit zu Arbeitszeit. Ist ein krasser Unterschied. Und dafür brauchst du halt nicht diese hundertprozentige finanzielle Freiheit. Und wenn du damit viel glücklicher bist, beispielsweise, ja, wenn du sagst, okay, Ich habe vielleicht nur 1 oder 2 Tage in der Woche mehr zur Verfügung, weil ich irgendwie 500, 600 Euro oder so monatlich dazu verdiene. Überleg mal, was das für einen Unterschied in der Lebensqualität bedeutet. Und das kann dann bedeuten, dass du im Hier und Jetzt auch mehr Geld ausgeben kannst, ohne schlechtes Gewissen. Ich denke, dieses schlechte Gewissen durchs Hier und Jetzt Geld ausgeben kommt eher dann, wenn du dir von Anfang an viel zu hohe Ziele setzt. Das ist es nämlich. Das ist es 100%, ich weiß ich einfach, weil das schlechte Gewissen kommt immer dann, das könnt ihr auch auf kurzfristige Sachen beziehen, wenn man sich einen Tag richtig viel vornimmt und sagt, boah, heute will ich richtig viel machen, hat sich am Tag vorher schon alles genau aufgeschrieben und dann machst du nur eine Sache davon nicht, hast du schon ein schlechtes Gewissen, weil du einfach ein richtig großes Ziel hast. Wenn du aber gar nicht so große Ziele erstmal nimmst, sondern Stück für Stück nach vorne gehst und einfach nur von Anfang an jetzt zum Beispiel nicht sagst, ich will 100% finanziell frei werden, sondern ich will 50% finanziell frei werden. Ich will 2 Tage mehr pro Woche haben, ja, oder 1 Tag mehr erstmal. Dann wirst du auch merken, dass du kein schlechtes Gewissen hast, wenn du mal Geld ausgibst für was anderes. Und das ist der Clou meiner Meinung nach an dieser Geschichte. Und da muss jeder halt natürlich seinen Weg finden. Aber generell, ich halte halt nichts von diesen absoluten Zahlen, sondern man muss immer alles in Korrelation und in Relation zueinander sehen. Ja, die Vermögensschere zwischen Arm und Reich beispielsweise, da regen sich alle immer so auf über irgendeine Schere, über die Reichen und die Armen, was meiner Meinung nach vollkommen sinnlos ist. Weil was ich doch eigentlich vergleichen muss, sind die Reichen jetzt und die Reichen früher und die Armen jetzt und die Armen früher. Das heißt, ich muss die Armen mit früher vergleichen und nicht die Armen mit den Reichen. Dadurch, ihr wisst, was ich meine, ist einfach ein nerviges, leidiges Thema. Okay? Wenn die Schere zwischen Arm und Reich halt sehr groß ist, aber insgesamt die Armen trotzdem reicher sind als früher, ja, dann ist es ja besser, als wenn die Schere klein ist, aber die Armen insgesamt viel ärmer sind. Und tatsächlich ist, glaube ich, das, was viele Leute aber lieber hätten. Ja, also die fänden es cooler, wenn die Reichen halt nicht ganz so reich wären und sie selber dann trotzdem einfach viel ärmer wären. Das wäre denen recht, ja, habe ich manchmal das Gefühl. Aber egal, darum geht es gar nicht in diesem Podcast. Diese politischen Themen sind sowieso immer sehr brisant. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch für eure jeweiligen Themen so ein bisschen was mit auf den Weg geben. War ein sehr langer Podcast heute. Ja, aber wie immer, denkt dran, immer schön rational bleiben und dann wird auch alles gut. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Hat mich riesig gefreut. Und wenn ihr den Podcast bewerten wollt, tut dies gern bei iTunes. Würde mich natürlich freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.